Werbung.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.
Bock auf einen schönen Gartenausflug? Dann hier ein kleiner Werbeblock vorweg. Der Burggarten Stickhausen blüht auf. Beim Ostfriesischen Gartenmarkt am 30. und 31. Mai erwarten dich über 100 Aussteller, Pflanzen, Deko, Handwerk und jede Menge Garteninspiration. Und das alles rund um die historische Burg Stickhausen. Dazu gibt es leckeres Essen, ein tolles Rahmenprogramm und Expertentipps von Dieke van Dieken. Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Also komm vorbei und erlebe ein Blumenmeer an der Jümme. Und jetzt geht's auch schon los mit der Folge.
Es ist ja auf jeden Fall einzigartig und Rhododendron sind ja vielen Menschen bekannt. Aber hier sind sie eben teilweise bis zu 12 Meter hoch und auf 70 Hektar Fläche verteilt. Und das gibt es, wenn überhaupt, eigentlich noch mal in England oder an den Ursprungsgebieten in Asien und somit in Deutschland nicht. Und was es dann auch noch so besonders macht, ist, dass der Standort auch passen muss. Das lässt sich auch nicht noch mal irgendwo kopieren. Es wäre genehmigungsrechtlich gar nicht möglich. Die Bodenverhältnisse müssen passen. Hier wird durch Lehmboden unter dem Humus Wasser hochgezogen und durch den Einfluss der Küste haben wir eine durchschnittlich hohe Luftfeuchtigkeit. Und all das zusammen hat es möglich gemacht, dass hier sowas entstehen konnte. Es wäre sonst im Prinzip in der Heidelandschaft oder sowas oder wo reine Sandböden sind, gar nicht möglich.
Wir waren mal wieder unterwegs, Fenja und ich, und dieser kleine Ausschnitt, den ihr da gerade gehört habt, der stammt von dem Besuch. Wir waren nämlich im Rhododendronpark Westerstede. Wir haben gerade Volker gehört, der mal kurz zusammengefasst hat, was den Park so ausmacht. Hört sich ja erstmal total imposant an und irgendwie auch macht neugierig. Was ist denn das für ein Park, der so faszinierend ist? Da gehen wir natürlich ganz explizit in dieser Folge drauf ein. Aber das Oberthema dieser ganzen Folge ist nicht der Park, sondern eine Pflanze.
Genau.
Und welche das ist, das sagst du uns jetzt.
Ich finde tatsächlich, das muss ich mal eben hier loswerden, es ist so ein Zungenbrecher, oder?
Finde ich auch.
Ja, aber ich versuche es jetzt ganz deutlich und langsam zu sagen, wir sprechen heute über Rhododendren. Mehrzahl, also Rhododendron.
Mehrere Rhododendren,
genau.
Ein Rhododendron oder wie ich letztens bei Social Media gesehen habe, ein Rhododendron.
Rhododendron?
Ein Rhododendron.
Was ist das denn?
Weiß ich nicht,
okay.
Ist auch ein Rhododendron,
das ist eine,
aber halt ein bisschen anders ausgesprochen, okay. Rhododendron.
Ich sag immer Rhodos.
Rhodos,
das kann man irgendwie leichter sagen.
Ja, man sagt ja auch Rhodopark.
Genau. Und da waren wir und haben uns mit den Eigentümern getroffen. Und ich finde, jetzt Ende Mai, beziehungsweise, also im April geht das ja meistens schon los mit der Blüte, aber so Mai ist eigentlich der Monat, wo ja die Rhododendren, die Rhodos, alle blühen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sind jetzt ja schon 2 Jahre dabei, für euch fleißig Folgen aufzunehmen, haben aber noch nie über Rhodos gesprochen.
Das stimmt.
Und das machen wir nun.
Und wie ihr ja zuletzt vielleicht ein bisschen gemerkt habe, wir verbinden unsere Folgenthemen immer gerne mit einem Besuch irgendwo, wo wir jemanden treffen oder mehrere Menschen treffen, ganz schlaue Köpfe treffen, die uns zu diesem Thema auch ganz viel Fachexpertise mitteilen können. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn wir über Rhododendren sprechen, dann müssen wir auch in den Rhodopark gehen und uns dort mit den Inhabern treffen, die uns dann alles zu dieser Pflanze sagen können.
Genau. Und ich bin jetzt ja auch schon 4 Jahre hier bei der Gartenzeit dabei und ich war noch nie dort. Ich habe ganz oft von diesem Park gehört und viele haben gesagt, da musst du unbedingt mal hinfahren. Ist total beeindruckend, richtig schön. Gerade zur Hauptsaison, wenn die Hauptblüte da ist. Und deswegen war ich auch ein bisschen aufgeregt und habe gedacht, oh, was erwartet uns da? Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Also es war
positiv
wirklich
überrascht.
Ja, es war sehr, sehr schön. Eine kurze Frage, kurz vorweg. Wie stehst du so zu Rhododendren? Also du hast ja jetzt gerade das Haus gekauft. Habt ihr gerade welche bei euch in dem Garten?
Nein, noch gar nicht. Und tatsächlich, ich habe gar keinen großartigen Bezug zu Rhododendren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meiner Kindheit oder dass meine Eltern in meiner Kindheit irgendwie was im Garten davon hatten. Oder dass mal in der Nachbarschaft irgendwie großartig Rhododendren waren, an die ich mich erinnere. Deswegen habe ich zu dieser Pflanze bis zu dieser Folge gar keinen Bezug gehabt.
Okay.
Wie ist das bei dir?
Ja, tatsächlich habe ich einige in meinem Garten stehen. Mhm. Ich müsste lügen, bestimmt 10, 12, auch 2, 3, 4 Azaleen, die ja nun auch da zu dieser Gruppe gehören, weil mein Vater sie so liebt. Und ich habe ja mein Elternhaus gekauft und mein Vater hat vor Jahren schon die Prachtexemplare dort eingepflanzt. Ich habe ganz viele in meinem Garten. Mir ist es jetzt aber auch schon ein bisschen zu viel, weil die können echt ausladend werden. Also man muss sie schon ein bisschen pflegen. Aber ich kann ja hier ehrlich sein. Ich habe immer gedacht, ja, die sind schön. Also es ist ein super Sichtschutz, weil die immer grün sind. Und wenn sie blühen, sind sie traumhaft. Mhm. Wirklich. Auch gerade in diesem Jahr ist ein richtiges, tolles Rhododendron-Jahr. Also wirklich, die blühen in Hülle und Fülle, muss ich echt gestehen. Aber ich glaube, bei vielen jungen Leuten ist das so ein bisschen angestaubt, das Thema.
Ja. Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister bei der Meinung über Rhododendron. Wir sprechen natürlich heute nur im besten Sinne.
Ja, genau, das muss ich jetzt nämlich ergänzen. Das soll jetzt ja gar nicht in die negative Richtung gehen, sondern ich muss sagen, nach unserem Parkbesuch bin ich viel positiver gestimmt, weil ich auch noch gesehen habe, was diese Pflanze kann, in welchen Formen und Farben die dort zu sehen sind. Und das war schon beeindruckend. Und ich muss sagen, dieses Image hat sich bei mir so ein bisschen, hat sich ein bisschen geändert. Oder meine Einstellung dazu hat sich geändert. Also es ist wirklich eine tolle, tolle Pflanze.
Und für all diejenigen, die auch diese Einstellung haben wie du, die sich ja jetzt zum Positiven geändert hat, möchten wir natürlich auch im späteren Verlauf der Folge nochmal ganz genau darauf eingehen, wie man Rhododendren überhaupt pflegt, wie man Rhododendren einpflanzt, wann man sie einpflanzt etc. Vorher möchten wir aber noch ein bisschen über diesen Park sprechen. Mhm. Denn das müssen wir alles ein bisschen erzählen, um dann später auch besser über die Rhododendren als Pflanze an sich sprechen zu können. Wir sind vor wenigen Tagen dann halt eben zu dem Rhododendron-Park Westerstede gefahren und
Hobby heißt der übrigens, nur
genau.
Kurz als Ergänzung. Also wenn Leute den jetzt Park irgendwie nachschlagen wollen, Rhodopark Hobby.
Weil wir uns mit Birgit und Volker Hobby getroffen haben. Volker habt ihr eingangs ja gehört. Das sind die beiden Inhaber. Und die betreiben nicht nur diesen Park, sondern sie betreiben vor Ort auch eine kleine Lokalität, die nennt sich Orangerie. Das ist ein kleines Café, da kannst du auch Kuchen essen, Kaffee trinken, Bier trinken. Das heißt, du kannst deinen Parkbesuch auch gleichzeitig mit ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken verbinden. Das heißt, wenn du vor Ort bist und ich glaube 70 Hektar Rhodopark besuchen möchtest, dann musst du dich auch zwischendurch mal stärken. Also kannst du dann eben auch noch in die Orangerie. Das nur so ein bisschen zur Einordnung, zur Vorstellung. Es ist eben nicht nur der reine Park, sondern es ist auch noch ein kleines Café angrenzend.
Und eine Baumschule.
Und eine Baumschule, genau.
Genau, sie haben auch eine eigene Baumschule, wo sie auch selbst züchten, also gerade hauptsächlich Volker. Und man kann dort eben auch Azaleen und Rhodos kaufen.
Ganz genau. Und wie es überhaupt zu diesem ganzen Park gekommen ist, das erzählt uns Volker am besten selbst, weil wir haben ihn nämlich ganz zufälligerweise aufgenommen, als wir ihn besucht haben. Haben ihn natürlich auch gefragt, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Und das hat er erzählt.
Das fing nach dem Ersten Weltkrieg an, dass mein Großvater im Lazarett nach einer Chlorgasvergiftung das Buch über den Garten der Zukunft von Karl Förster in der Hand bekam und hat sich gedacht, wenn ich das jetzt alles überlebe, dann werde ich Gärtner. Mhm. Und das war so diese Initialzündung. Und dann stand ihm Rhododendron einfach sehr nah und hat sich Saatgut und Pollen und Pflanzen gesammelt in der ganzen Welt. Das war ja damals nur über Postverkehr möglich. Und so baute sich das dann so allmählich auf. Und das Gelände wurde immer mehr beansprucht und in Besitz genommen, in dem Sinne für diese ganzen Pflanzenliebhaberei, auch Pflanzenverkauf. Und bis dann irgendwann in den 50er Jahren jemand sagte, Mensch, so weit bist du schon, nimm doch Eintritt. Und dann kam ein alter Hühnerstall vorne an den Eingang ran und dann ging das los mit den ersten, 20 Pfennig. Ne? und so nahm das seinen Lauf. Und auch diese Besucherscharen, das wurde dann immer mehr. Ja,
es wurde immer mehr und mittlerweile fahren ganze Busse zum Rhodopark Hobby in Westerstede, um sich den Park anzuschauen, um ihn zu besuchen, um da einfach ein paar Stunden runterzukommen.
Genau, und falls du da jetzt Interesse dran hast, also nicht du Simon, aber du da draußen, der gerade zuhört oder diejenige, die zuhört, guckt einfach mal auf die Webseite und schaut mal und bucht euch da vielleicht auch mal eine Führung und fahrt da mit wem auch immer hin. Alle Infos findet ihr da zu diesen ganzen Führungen und Busreisen.
Es lohnt sich definitiv, einfach nur mal so zur Vorstellung, es ist letztendlich ein Wald, der auch so, wie er dort schon vor hunderten von Jahren quasi gewachsen ist, auch nach wie vor steht. Da wurde nicht großartig drinne rumgerodet oder so. Rhododendren, Roden, weißt du? Ja. sondern er ist in seiner Form so immer geblieben und wurde dann eben im Laufe der Jahre mit den Rhododendren quasi angereichert. Es wurde auch im Zentrum des Parks ein ganz, ganz großer Teich künstlich angelegt. Wirklich wahnsinnig schön. Es sind natürlich viele Wege, die durch den Park führen, aber auch, und das fand ich ganz besonders spannend, Volker und Birgit sprachen immer von den Hackschnitzelwegen. Das ist quasi wie so ein kleines Labyrinth. Also du sollst sogar richtig durch die ganzen Büsche und Bäume durchlaufen und dich eben nicht nur auf den Wegen aufhalten. Und das ist wirklich total schön, weil du richtig in die Natur eintauchst.
Genau.
Und das muss ich auch sagen, das hat mir vor Ort richtig gut gefallen.
Ich finde auch, sobald man irgendwie unter den ganzen Bäumen stand und diese ganzen Rhodos um sich hatte, ja, ist man so runtergekommen. Das war so ein Wohlfühl, so eine Wohlfühloase, ne? Mit dem ganzen Vogelgezwitscher.
Total
und,
ruhig, extrem ruhig. Also Birgit sprach immer davon, dass sie dort ihren Akku wieder auflädt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich total gut nachvollziehen, weil manchmal braucht man einfach die Natur, um mal runterzukommen. Letztendlich ist der Park so groß, dass sogar Volker und Birgit selbst nicht jede Ecke kennen. Und da haben sie uns auch eine ganz witzige Anekdote erzählt. Hört mal rein.
Das ist vielleicht 15, 20 Jahre her. Da habe ich tatsächlich hinten im Park auch, Parkgelände, nochmal so ein altes Klohäuschen entdeckt, ne? Mit Herz drin. Saß keiner mehr drauf, aber Bildzeitung aus den 60ern, die war noch drauf.
Ne?
Ja, ja, ja. Ist ja leider ein Baum raufgefallen und wir hatten immer mal überlegt, das Ding wieder aufzustellen, weil das ist natürlich so eine alte, urige, moderige Hütte.
Ja.
Ne?
Ja.
Witzig. Also kurz gesagt, wir entdecken immer wieder selber noch.
Also auch ihr.
Ja,
schön.
Ja, man kann da schon mehrere Stunden Zeit verbringen und ganz, ganz viel entdecken. Natürlich werden die Beine, denke ich mal, irgendwann schwer. Dann kannst du dich ja kurz in der Orangerie wieder stärken gehen. Aber es gibt sonst auch keine großartigen Auflagen, die du dort hast. Du kannst dort bis, also die Öffnungszeiten, die Einlasszeiten gehen bis 18:30 Uhr.
Genau.
Und dann kannst du theoretisch danach auch noch so lange bleiben, wie du möchtest. Also es gibt keine Uhrzeit, wo du gehen musst. Du kannst, wenn du möchtest, theoretisch sogar übernachten, aber Campen ist da jetzt nicht so gerne gesehen, dass du dann irgendwie ein Zelt aufschlägst, aber grundsätzlich kannst du so lange bleiben, wie du möchtest. Das heißt, du kannst da deinen Abend verbringen, kannst da einen schönen Spaziergang bei einem schönen Sommerabend machen. Das ist schon wirklich sehr idyllisch, muss ich sagen.
Nochmal vielleicht ergänzend, Saison ist von Mitte April bis Mitte Juni.
Ja.
Da wird dann auch ein kleiner Eintritt erhoben und sonst ist der Park aber auch das ganze Jahr zu genießen.
Genau.
Genau.
Stichwort nochmal Regeln. Du darfst zum Beispiel auch Hunde mitnehmen, die sind aber an der Leine zu führen. Was Volker und Birgit nicht so gerne sehen, sind so Sachen wie Picknicken, Grillen, mit dem Fahrrad da irgendwie auftauchen. Aber ich denke, das versteht sich am Ende auch ein bisschen von selbst. Neben dem allgemeinen Parkgeschäft und dem Betrieb oder dem Betreiben der Orangerie gibt es auch noch unzählige Events, die dort stattfinden. Vielleicht kannst du da mal kurz einhaken.
Genau, also tatsächlich in der Hauptsaison oder auch in dem Hauptmonat, den ich schon erwähnt hatte, finden die Ammerländer Gartentage statt. Es ist immer ein ganzes Wochenende, da ist wirklich Highlife, viele Stände mit Kunsthandwerk. Man kann natürlich die Rhododendron Azaleen dann da auch kaufen, also ein richtig tolles Erlebnis, ein schönes Wochenende, was man da verbringen kann.
Eine Wassershow?
Wassershow, genau, im September immer, eine richtig große Wassershow mit diversen Angeboten. Konzerte finden regelmäßig statt und Birgit und Volker haben aber auch beide gesagt, sie sind immer offen für neue Konzepte oder Konzeptideen und denken sich auch jedes Jahr immer wieder neue Sachen aus, damit da auch neben dieser Hauptsaison Sachen stattfinden und dass man die Leute eben in den Park lockt. Und zeigt, genau, wie schön es dort ist. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
Zusätzlich, und das muss man an der Stelle erwähnen, weil das auch ein ganz großer Punkt ist, der in diesem Park oder generell in der Orangerie umgesetzt wird, das sind Hochzeiten.
Mhm.
Du kannst in dem Rhodopark in Westerstede kannst du heiraten. Und auch das ist wirklich, wirklich empfehlenswert, denn du heiratest in einer unglaublich schönen Atmosphäre, in einer unglaublich schönen Umgebung. Und Volker und Birgit, die haben das richtig so zu ihrer Mission gemacht, auch diesen Park hochzeitslike zu gestalten. Es gibt richtig Hochzeitsareas, wo dann teilweise Schneisen kreiert wurden, wo du dann nachher deine Traurede umsetzen kannst mit, glaube ich, maximal 160 bis 170 Gästen, das muss man dazu sagen. Also die Gästezahl ist jetzt auch nicht unbegrenzt. Aber wahnsinnig schön, wirklich idyllisch, können wir wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen auf der Webseite oder eben selber auch vor Ort. Also heiraten ist dort auch möglich, dann kannst du theoretisch das Komplettpaket buchen, wo sich um alles gekümmert wird. Du kannst da mit einer Kutsche dann quasi vor den Trauertag kutschiert werden. Dann kannst du da über einen Caterer, kannst du deine Gäste verpflegen und eben dann auch in der Orangerie, das ist ja wie gesagt dieses Café, das wird dann umgebaut. Da hast du dann eine Tanzfläche innen drin, wo dann auch der DJ sich positionieren kann, schöne Stimmung machen kann. Also eine ganz, ganz tolle, schöne Hochzeitslocation tatsächlich auch, auf der ich übrigens auch schon war, ganz nebenbei gesagt. Ich habe dort meine Hochzeit filmisch begleitet. Wirklich schön.
Genau. Ganz wichtig aber, mindestens 1,5 Jahre vorher einmal anfragen. Also Termine sind schon, ja, gut ausgebucht, sich darüber Gedanken machen. Und was ich so schön finde, Birgit, die geht ja wirklich darin auf und ich glaube, die erfüllt dir jeden Wunsch.
Ganz genau.
Also
generell muss man sagen, dass die beiden stecken da natürlich unglaublich viel Herzblut rein. Das ist einfach deren Baby, deren Projekt. Sie haben aber auch Mitarbeiter, die sie dabei unterstützen. Und trotzdem erfordert sowas natürlich wahnsinnig viel Fleiß, wahnsinnig viel Energie. Ich muss aber sagen, die beiden, die haben so den Eindruck gemacht, als würde das zwischen denen einfach wahnsinnig gut harmonieren. Und das haben sie uns auch in dem Interview bestätigt.
Wir setzen uns was in den Kopf und dann setzen wir das um. So, ne? Und das ist halt, wir haben ganz kurze Wege und Volker hat einfach ein unfassbares Vorstellungsvermögen. Also wenn wir dann nachher nochmal auf den Hochzeitsplatz gehen, wenn der mit so einer Baustelle anfängt, dann rutscht mir das Herz in die Hose. Mhm. Mittlerweile weiß ich einfach dadurch, dass wir uns so lange kennen, er sieht das. Also er hat Visionen, wie das hinterher aussehen kann. Ich sehe dann einfach erstmal
Baustelle.
Alles kaputt. Ja. So, dafür kann ich Hochzeiten planen und Veranstaltungen planen, Räume einrichten, aber da hat Volker eine unfassbare Gabe.
Also wenn sich das so anhört, ihr ergänzt euch sehr gut.
Sehr.
Naja. Ich denke, das ist mit allen Unternehmungen so und das geht nur zu zweit.
Und mit einem tollen Team. Ja. Und das ist halt einfach das, was unser großes Fund ist, dass wir einfach ein gutes Betriebsklima haben und dadurch einfach auch viele langjährige Mitarbeiter haben und Mitarbeiter, die genauso für unsere Betriebe brennen wie wir.
Ja, ich finde, man hört das auch gut raus aus dem, was Birgit sagt. Es steckt wahnsinnig viel Herzblut in diesem ganzen Projekt, in diesem Park und das sieht man auch einfach, wenn man dort vor Ort ist. Daher unser Appell auch eigentlich nochmal, besucht unbedingt den Rodopark, Hobby in Westerstede und lasst euch selbst davon überzeugen, wie schön der ist. Wie aber eingangs in dieser Folge versprochen, wollen wir ja nicht nur über den Rodopark sprechen, sondern auch über die Pflanze Rhododendron oder Rhododendron an sich. Wir wollen darüber sprechen, was ist das eigentlich für eine Pflanze und was muss ich beachten, wenn ich selber ein Rhododendron oder mehrere Rhododendren bei mir haben möchte. Vielleicht mal kurz, einfach mal so ganz vereinfacht, was das eigentlich für eine Pflanze ist. Also der Rhododendron ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Heidekrautgewächse. Und dazu gehören vor allem immergrüne oder auch sommergrüne Sträucher, die häufig halt in Gärten oder auch, wie eben beschrieben, in irgendwelchen Parks angepflanzt werden. Die haben vor allen Dingen immer ganz auffällige große Blüten, was halt für viele Leute den Rhododendron so schön macht. Rosa, lila, weiß, rot, da gibt es diverse Farben. Ganz, ganz dichte Blätter, meist so ein bisschen ledrig und dunkelgrün, was auch den Rhododendron vor allem zu so einem guten Busch macht, zu so einer schönen, auch zum Sichtschutz, zu einer schönen Hecke, die halt immer wieder blüht. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Azaleen, also auch die Azaleen sind eine Untergruppe des Rhododendron. Vielleicht kurz zur Herkunft. Rhododendren kommen ursprünglich vor allem so aus Asien, so besonders aus dem Himalaya-Gebiet, China und Japan. Es gibt über 1000 Arten und mittlerweile auch dazu noch 1000 gezüchtete Sorten. Insekten lieben Rhododendren, weil sie eben besonders viel Nektar für Bienen und andere Bestäuber liefern. Aber, und das habe ich heute erst erfahren, Rhododendren sind giftig für den Menschen und fürs Tier.
Genau, also da sollte man ein bisschen aufpassen, gerade wenn man vielleicht kleine Kinder im Garten hat. Aber man sollte diese Pflanze jetzt nicht verteufeln, finde ich immer. Deswegen einfach die Kinder aufklären. Sie sind aber auch nicht so, sehen nicht so lecker aus. Sie bilden ja keine Beeren oder so wie andere giftige Sträucher. Von daher denke ich auch, dass da jetzt nicht die Kinder dran gehen. Obwohl, da habe ich jetzt eine schöne Anekdote aus meiner Kindheit zum Thema Rhododendron. Ich habe ja gesagt, mein Vater hat sie geliebt und wir hatten ganz viele im Garten, beziehungsweise ich habe noch viele im Garten. Und ich habe irgendwann mal, hatte ich so eine Zeit mit meiner Freundin, da haben wir immer Suppe gekocht im Garten. So, wir sind, haben uns irgendwie so eine kleine Schüssel genommen, dann sind wir durch den Garten gelaufen oder haben erstmal Wasser reingefüllt und dann brauchten wir ja Zutaten. Und dann haben wir tatsächlich von einem Rhododendronstrauch ganz, ganz viele Blütenknospen abgeknipst. Das waren dann unsere, das war unsere Suppeneinlage. Oh, mein Papa, der war echt, echt böse mit mir.
Das glaube ich.
Weil die natürlich dann nicht so schön geblüht haben. Aber er hat mir, glaube ich, wieder verziehen und hat dann auch verstanden, dass ich das noch nicht so verstehe, was ich da eigentlich gerade getan habe. Und die Suppe
Gott
war eh nicht so lecker.
Hast du die Suppe nicht gegessen?
Nee, genau.
Rhododendren sind winterhart, ich habe schon vorhin mal kurz gesagt, immer grün und die Blütezeit ist eben ja so jetzt so im Frühling, April.
Genau, April
und Juni.
Bis Juni.
Genau.
Je nach Sorte, das ist natürlich immer unterschiedlich.
Das sind so die Kernmerkmale vom Rhododendron. Übrigens, Rhodon kommt aus dem Griechischen, heißt Rose und Dendron auch griechisch heißt Baum. Also im Prinzip ist es der Rosenbaum.
Mhm. Das fand ich so interessant, dass, also ich kannte es immer als Strauch, ehrlich gesagt, aber in diversen Sorten kann das ja wirklich, also da stehen im Rhododendronpark bis 12 Meter hohe Bäume, also wirklich richtig, richtig Rhododendron-Bäume, die sind echt imposant, wenn man das so vorsteht, sieht total toll aus, über 100 Jahre alt, wusste ich gar nicht, dass die so ausarten können und so riesig werden können, deswegen gibt es als Hecke, kenne ich ganz viel, gerade wenn man durchs Ammerland fährt, Rhododendron-Hecken eben als riesige Sträucher oder Büsche oder auch kleiner, wenn ich die kleiner halte und aber auch als Bäume, also ein sehr, sehr vielseitig. Ne?
Kannst du theoretisch auch als Topfpflanze irgendwie für deine Terrasse nutzen?
Kannst du auch im Kübel nutzen, na klar.
Kommt immer ein bisschen auf die Art an oder die Sorte, was du dann jetzt genau auch haben möchtest.
Ja.
Was man grundsätzlich noch so beachten muss im Bereich Pflege, im Bereich Pflanzzeit, wann pflanze ich eigentlich mein Rhododendron? Vielleicht auch im Bereich Dünger, wie muss der Boden sein? Das alles haben wir Volker gefragt. Volker, das hast du vorhin gesagt, der betreibt ja auch die Baumschule, der ist der absolute Experte im Bereich Rhododendron. Und das hat er uns mal eben so kompakt wie möglich zusammengefasst. Wie muss ich Rhododendron pflegen?
Rhododendron mag sauren, humosen Boden, obwohl am Ursprungsgebiet wächst er eigentlich auf sauren Lehm. Mhm. Viel wichtiger ist die Luftfeuchtigkeit, dass das passt. Also, und wenn man im Hitzestandort damit was machen will, dann muss man so ein bisschen in den Schatten reinpflanzen und düngen, wenn das gefragt wird. Im Prinzip Ende April Blaukorn oder fertige Rhododendron-Dünger, das ist recht einfach mit den Packungsbeilagen, da steht alles drin. Dann wird oft auch gefragt nach Rückschnitt, wo wir dann auch natürlich immer zeigen können, dass gibt Sorten und Arten, die kann man wirklich fast bis auf den Boden runtersägen. Diese blau-violetten, die man hier in den Hecken sieht, mit denen geht das ganz gut. Einige vertragen es gar nicht. Generell geht es aber immer so weit, wie man entweder noch Blätter dran hat an der Pflanze oder eben so kleine Augen, so kleine Triebknospen, die im Holz noch drin sitzen. Und dann muss man sich die Pflanze auch angucken, wie wüchsig ist die. Mhm. Kann man jetzt einen Rückschnitt machen oder nicht. Mhm. Und wenn schneiden, eben direkt mit Ausgang der Blütezeit, damit man eben oder die Pflanze Zeit hat, das ganze Jahr nochmal neu durchzuwachsen. Mhm. Ne?
Gibt es was man ganz besonders falsch machen kann?
Letztendlich Staunässe bei Rhododendron, das mögen sie gar nicht. Feuchtigkeit muss da sein. Und Überdüngung. Viel übertreiben es ja auch. Ne? Viel hilft nicht immer viel. Obwohl ich auch zu denen gehöre, viel hilft viel. Ne? Das ist nicht gut. Alles in Maßen.
Eine Frage, die ganz, ganz oft gestellt wird, ist, was ist mit den schwarzen Knospen? Das ist also eine von den Standardfragen. Die schwarze Knospe entsteht, weil, wie heißt sie denn noch?
Eine Zikade.
Die Zikade. Ah, die Zikade bohrt ein Loch in die Knospe, legt dort ihre Eier rein und dadurch kommt ein Pilz. Deswegen ja, man sollte diese schwarze Knospe auf jeden Fall einfach rausbrechen und dann aber entweder in Restmüll oder verbrennen. Weil da sind ja die Babys noch drin.
Ja, wenn man die einfach auf den Boden wirft.
Ja, oder zum Nachbarn, weil dann kommen die trotzdem wieder rüber.
Wenn ich jetzt bei mir einen Rhododendron pflanzen will, die Erde ist jetzt nicht so gegeben, wie sie sein sollte. Wie mache ich das? Ein großes Pflanzloch und dann packe ich da zwei Säcke Rhododendron-Erde rein? Oder?
Wenn man recht humosen Boden hat oder normalen Boden, dann wächst das auch so. Mhm. Ne? Wenn man es bekommen kann, ist Ballenware natürlich immer vorzuziehen vor Topfware. Denn bei Topfware ist es so, wie auch bei Sommerblumen, wenn man die irgendwie aus den Balkonkästen im Herbst wieder rausholt, die Ballen entwickeln sich schlecht oder gar nicht. Und da wächst Ballenware natürlich wesentlich besser weiter.
Apropos Pflanzen, wann ist denn die beste Zeit zum Pflanzen?
Im Prinzip der Herbst. Mhm. Ne? Das ganze Frühjahr oder die wachstumsfreie Zeit kann man komplett durchsetzen. Mhm. Im Herbst hat es den Vorteil, dass man im Frühjahr nicht so viel gießen muss. Mhm. Wir pflanzen auch hier im Park nur im Herbst, damit oder frühen Herbst sogar, damit das alles ein bisschen anwurzeln kann, sich fest versetzen im Boden. Und im Frühjahr spart uns eine ganze Menge Arbeit. Mhm. Ja, da reduziert sich das Gießen um die Hälfte mindestens.
Mhm. Wie ist das mit dem Düngen? Du hast ja eben gesagt, man kann auch zu viel düngen, aber sollte man regelmäßig düngen?
Muss man nicht. Also in geringen Mengen. Und viele Leute wollen ja auch gerne, dass eine Pflanze dann auch wächst. Am Naturstandort düngt ja auch keiner. Mhm. Und es ist auch so, je stärker man düngt, umso mehr schwemmt man eine Pflanze auf. Und sie wird auch empfindlicher für Pilzkrankheiten oder auch vom Käferbefraß mehr befallen. Mhm. Und ist auch ja, wieder der Natur zu massiv zu düngen und auch ja für den Eintrag ins Grundwasser nicht gut. Und was auch wichtig ist, ist eben, dass viele auch zu früh anfangen zu düngen und dass man auch das so ein bisschen beherzigt, Ende April, wenn die Natur wirklich in Schwung kommt und diese Düngergaben auch verarbeitet. Ne? Mhm.
Ja, damit hat Volker ja eigentlich so ziemlich alles einmal kurz angerissen. Grundsätzlich muss man aber auch wie immer sagen, das kommt auch absolut auf die Art an, absolut auf die Sorte an, wie du letztendlich mit der Pflanze umgehst. Deswegen empfehlen wir natürlich immer, macht euch schlau, recherchiert im Internet, guckt oder lasst euch irgendwie im Gartencenter beraten, wie ihr diese und jene Sorte am besten einfach ja pflegt und wie ihr mit ihr umgeht, wie ihr sie beschneidet. Wir hatten Volker noch vor Ort gefragt, was sind denn eigentlich so die besten Nachbarn für Rhododendren? Und Volkers Antwort sind Ahorn und
Kiefer.
Eiche. Kiefer war's.
Also Kiefer, ja.
Eiche war nicht so ein guter Nachbar, weil Eiche ja sehr viel Flüssigkeit
Wasser
zieht.
Oder so, ja.
Genau, sowas. Und also Ahorn und Kiefer. Und haben wir so gedacht, so, ja, okay, aber ich würde jetzt sowieso nicht unbedingt eine Ahorn oder Kiefer bei mir in Garten pflanzen.
Also vielleicht einen kleinen Ahorn, ja, passt sehr gut. Aber glaube ich jetzt, wenn ich so einen Stadtgarten habe, würde ich mir jetzt nicht eine Kiefer da hinsetzen.
Ganz genau. Man muss natürlich zu Volkers Verteidigung sagen, die haben da ja einen Wald.
Das die ist haben ja, andere also, Dimensionen.
Die haben andere Dimensionen und in diesem Wald wimmelt es natürlich von Eichen, Kiefern und whatever. Deswegen haben wir nochmal geguckt, was so für unsere Gärten tatsächlich die besten Nachbarn sind.
Genau, also eigentlich kann man sagen, sie vertragen sich mit eigentlich diversen anderen Pflanzen auch. Und das hat man ja dort vor Ort im Park auch gesehen, dass da alles, also von Farn bis irgendwelche anderen Sträucher, also große Bäume, da ist wirklich vieles gut ja, gewachsen nebeneinander. Aber was sich zum Beispiel in einem kleineren Garten gut handeln lässt oder was gut zu den Rhododendren passt, ist Hartriegel. Ahorn, ja, klar, gibt es ja auch ein kleinwüchsiger. Und als Bodendecker zu empfehlen, zum Beispiel die Waldsteinie. Blüht so gelb, kann man super drunter pflanzen. Passt richtig gut. Aber wie gesagt, eigentlich gibt es diverse Kombinationsmöglichkeiten, die man da ausprobieren kann und ist ein pflegeleichtes Pflänzchen und verträgt sich mit diversen anderen.
Hast du eine Lieblingssorte?
Bei den Rhododendron?
Ja.
Boah, ich bin mit Sorten ganz, ganz schlecht, aber ich habe Volker danach gefragt, was so seine Sortentipps sind, wenn man zum Beispiel etwas Duftendes im Garten haben möchte. Mhm. Und da hat er die Sorte Honigduft empfohlen, die tatsächlich auch leicht nach Honig duftet und weißblühend ist. Was ich immer sehr bevorzuge, weil ich finde, das gibt ja so einen Grund in den Garten. Du kannst diverse andere Pflanzen noch dazu oder andere Farben dazu kombinieren. Und dann habe ich aber auch gefragt, welcher sehr, sehr lange blüht. Weil das finde ich immer so, ja, nach zwei Wochen, gerade wenn es irgendwie ein sehr warmer Frühling ist, sind sie ja doch sehr schnell verblüht. Und die Sorte Whisky hat er uns da empfohlen. Nicht wie der Whisky, sondern mit V. Blüht orange-gelb und kann tatsächlich bis zu 4 Wochen blühen. Und das ist für einen Rhododendron sehr, sehr lang. Also das sind so 2 Sorten-Tipps, die ich jetzt mal auf dem Weg mitgeben würde. Ich selbst, ja, Ich habe einen Rhododendron, da weiß ich die Sorte aber ehrlich gesagt nicht, so ein so richtig knalliges Pink. Mhm. Sagen wir immer, das ist der Rhododendron von meiner Oma, weil die da immer gerne vor Fotos gemacht hat. Sorte habe ich jetzt gerade nicht, aber sieht total schön aus. Was ich aber noch sagen wollte, ein Tipp, den ich mir gemerkt habe, beziehungsweise der mich auch immer beschäftigt hat, wenn ich zum Beispiel aus meinem Küchenfenster rausgucke, gerade jetzt, sind da 2, 3 Büsche, die jetzt so am Verblühen sind oder auch schon verblüht sind. Sieht nicht so schön aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Knippst du das alles weg? Lässt du das da? Was macht man da? Und da hat Birgit gesagt, man sollte sogar die Blüten wegknipsen oder ausknipsen. Ist sogar ein Mehrwert für die Pflanze, weil die Kraft dann auch in die Pflanze geht und nicht diese Samenproduktion sozusagen unterstützt. Ist ein bisschen Arbeit, gerade wenn das richtig viel geblüht hat oder der Strauch viel geblüht hat. Aber die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall, weil die Pflanze einfach blühfreudiger wird, wieder kompakter wird und die ganze Kraft eben in die Pflanze oder in die neue Bildung ja dann abgibt.
Was ich ja vorhin mal gesagt habe, Rhododendren sind immer grün, das heißt, sie sind auch winterhart. Solltet ihr allerdings für euren Busch oder eure Hecke euch entscheiden, die Untergruppe Azaleen zu verwenden, die werfen übrigens ihr Laub ab.
Genau.
Nicht, dass ihr euch wundert, dass im Winter auf einmal man alles sehen kann.
Mhm. Und noch ein Tipp von uns beiden, beziehungsweise da haben wir auch Volker und Birgit nachgefragt. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Krankheit habe oder mein Rhododendron sieht nicht gut aus oder ich weiß dennoch nicht, wie ich ihn pflegen oder zurückschneiden soll. Die sind immer offen für Fragen. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu diesem Thema, schreibt die beiden gerne an über Instagram. Sie haben einen richtig tollen Account, der gepflegt wird. Also Instagram, Facebook, TikTok, glaube ich sogar. Oder einfach auf die Website gehen, eine E-Mail schreiben. Am besten immer ein Foto mitschicken, haben die beiden gesagt. Und dann versuchen sie auf jeden Fall, jede Frage zu beantworten und jedem zu helfen.
Ganz genau. Abschließend möchten wir diese Folge eigentlich gerne mit dem Fazit der beiden. Wir haben gefragt, wenn man den Park jetzt noch gar nicht kennt, Rhododendren vielleicht gar nicht großartig entweder kennt oder damit nicht viel verbindet, warum sollten wir in euren Park kommen und uns das anschauen? Und dieses Fazit möchten wir euch gerne mit an die Hand geben.
Es ist auf jeden Fall einzigartig. Das ist etwas, was nicht kopiert werden kann, was hier geboten wird. Und die ganze Welt ist so ein Tick verrückt zurzeit und hier ist Ruhe. Und auch, dass sich das auf so einem riesen Gelände so verlaufen kann. Man hat ja viele Parks und Gärten in Deutschland, aber das ist eng und voll. Und selbst wenn wir hier viele tausend Besucher an einem Tag haben, verteilt sich das auf 70 Hektar und man hat viele Ruhezonen. Und das sind so viele Dinge, die das einzigartig macht.
Ja, ich finde, man kann hier einfach den Akku auftanken. Ne, ich habe ja schon gesagt, manchmal, wenn ich einen ganz turbulenten Tag habe, eben für eine halbe Stunde durch den Park und dann komme ich als ein neuer Mensch wieder. Das ist einfach eine Oase der Ruhe und der Erholung. Und das zu jeder Jahreszeit. Das ist natürlich jetzt besonders schön, weil es so schön blüht. Aber es ist auch im Herbst wunderbar, auch im Winter. Also der Park ist einfach meine Wohlfühloase.
Ja, und gerade jetzt Ende Mai, wo ja der Sommer langsam wirklich richtig startet und man einfach Bock hat, rauszugehen, draußen zu sein, die Natur wachsen und gedeihen zu sehen, blühen zu sehen, ist eine solche Wohlfühloase doch wirklich ein toller Ort, um mal so ein bisschen abzuschalten.
Definitiv.
Und damit würde ich sagen, Dankeschön nochmal, Volker und Birgit, falls ihr das gerade hört. Vielen, vielen Dank nochmal. Es war ein ganz, ganz toller Aufenthalt bei euch. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, dass, also meine Ansicht hat sich geändert. Ich muss sagen, die sind wirklich sehr, sehr schön und ein Besuch lohnt sich dort. Und ja, dieses verstaubte Image, was der Rhododendron vielleicht über Jahre mit sich gebracht hat, ich glaube, das wandelt sich jetzt auch gerade so ein bisschen.
Definitiv.
Macht auf jeden Fall gute Laune, wenn man durch die Gegend fährt und sieht, dass überall was blüht und bunt ist.
Finde ich auch. Und damit vielen Dank, Fenja, für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.